Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Zukunft der Menschheit aus anthroposophischer Sicht vom 9. März 2004. So, liebe Freunde, dann werden wir uns ein bisschen wieder vertiefen, weiter vertiefen in die göttliche Komödie Dantes. Ich denke, wir werden heute und das nächste Mal noch damit ein bisschen beschäftigen, weil einfach wirklich sehr starke Bilder dahinter sind und einiges eben drinnen ist, was uns hilft, an dieses platonische Anschauen der Ideen noch näher heranzukommen, weil da einfach noch so Anregungen dazu drinnen sind. Man muss einmal sehen, dass erstens diese göttliche Komödie, wie auch Dante selber sagt, dass sie verschiedene, wie würde man halt sagen, Interpretationsebenen hat, verschiedene Schichten hat, die man betrachten kann. Also, wie das ja eigentlich bei mystischen Büchern oder bei vielen mittelalterlichen Schriften überhaupt eigentlich üblich war, dass sie verschiedene Ebenen haben, dass sie nicht nur eine äußere Ebene haben, sondern dass dahinter andere Ebenen noch sind. Dante schreibt zum Beispiel selber mal in einem Brief über seine göttliche Komödie, dass sie an verschiedene Ebenen hat. Der Buchstabe lehrt die Geschehnisse, also das ist die erste Ebene, also die Schilderung der Ereignisse einfach. Die Allegorie lehrt, was du glauben musst. Die Moral lehrt, was du tun musst, wonach du streben musst, lehrt die Anagogie. Also Anagogie, da geht es eben um das geistige Streben. In Wirklichkeit hängen diese vier Ebenen zusammen mit den vier Wesensgliedern des Menschen. Also die äußere, der Buchstabe, das ist eben die äußere physisch-sinnliche Ebene. Also das Ganze ist in physisch-sinnliche Bilder eigentlich gekleidet und als solches kann man es einmal wie eine äußere Geschichte nehmen, dann ist es zwar eine fantastische Geschichte, aber man kann es einfach einmal als dramatische Schilderung als äußere nehmen. Aber alle diese Bilder, die da vorbei sind, die man eben zunächst als äußere Bilder nehmen kann, haben eben auch eine Bedeutung, sind eigentlich Imaginationen. Sind also Bilder für etwas Seelisches, für etwas Geistiges. Und immer wenn wir ein bildhaften Erleben drinnen sind, sind wir eigentlich im Ätherleib drinnen. Am Ätherleib spiegeln sich eigentlich die Imaginationen. Also der Ätherleib ist das Bildekräfteleib, ist der die Bilder macht, der die Bilder erzeugt. Also wenn es Imaginationen sind, dann ist der Ätherleib beteiligt. Und die Allegorie, die ja dann teilweise im Mittelalter natürlich oft sehr, wie soll ich sagen, genormte Formen bekommen hat und mit bestimmten Attributen und so weiter, weil sie nicht mehr immer so aus dem unmittelbaren Erlebnis heraus war. Und dann hat man sie eben genormt langsam, die Dinge. Aber dahinter stehen eben echte Imaginationen letztlich, aus denen das kommt. Die Moral lehrt, was du tun musst, und die Moral hat was zu tun mit dem Griff bekommen des Astralleides. Und wonach du streben musst, da geht es ums Eigentliche, da geht es ums menschliche Ich. Also das ist der Kern der Sache. Und letztlich strebt es also ganz nach dieser letzten, vierten, höchsten Ebene hin, dem Menschen eigentlich einen Weg zu zeigen, wie er sein eigenes Streben entwickeln kann. Diese vier Ebenen in der göttlichen Komödie finden sich natürlich quer durch den ganzen Text. Man kann ihn in verschiedenen Schichten lesen, aber je mehr es gegen den Schluss zugeht, gegen die Schilderungen des Paradieses, dann kommt immer mehr natürlich dieser letzte, vierte Aspekt immer deutlicher heraus. Also es ist auch so, dass ganz am Anfang, wenn er da schildert, wie er in den Wald kommt, ist das noch zunächst einmal wirklich fast äußere Schilderung. Geht aber dann sehr bald schon über ein Bild zu sein für seelische Erlebnisse. Und das wird dann immer stärker, je weiter die Geschichte geht. Immer stärker kommt dann der moralische Aspekt dazu und schließlich vor allem im Aufstieg ins Paradies dann der Aspekt des Strebens aus dem Ich heraus. Und es gibt immer wieder ein paar Stellen auch, wo noch so als Zukunftsperspektive hingewiesen wird auf einen, der da kommen wird und der also all diese negativen Kräfte, die jetzt in der Begierde und so weiter liegen, der die ganz besiegen und in die Hölle verbannen wird. Und das ist aber nichts anderes als der Mensch, der dann wirklich aus dem voll erwachten Ich-Bewusstsein heraus die ganzen unteren Wesensglieder in den Griff bekommt. Und das sieht er aber Dante noch als Zukunftsperspektive. Naja, ist es ja auch irgendwie noch. Ja, schreibt das, wie nennt er ihn, den Jagdhund nennt er ihn, der kommen wird und der alle diese wilden Tiere, so diese Bestien aus dem Australien vertreiben wird und in die Hölle hinunterbannen wird. Da ist dann viel von den Literaturhistorikern gerissen, von der dann mit gemeint ist und so weiter, aber es ist eigentlich der Ich-Mensch gemeint, also der wirklich aus dem vollen Ich-Bewusstsein das in den Griff bekommt. Also diese vier Schichten ist einmal wichtig, so wie es ähnlich dann auch, falls man eines Goethe mit dem Faust gesagt hat, man kann einfach die Geschichte, gerade den Teil 2 des Faust, einmal nehmen als Bild, als sinnliche Bilder, man wird ein reiches Erleben haben und wird etwas für die Sinne Befriedigendes, Harmonisches haben, was interessant sein kann, aber dahinter stecken noch andere Ebenen. Sozusagen der Eingeweihte wird noch tiefer als dahinter finden, sagt Goethe ja selber. Aber er hat durchaus eben auch gemeint, aber für den Einstieg kann man es einmal einfach genießen, es einmal einfach als sinnliches Bild, die Abläufe, die da kommen. Und das ist gerade erfahrungsgemäß beim Faust fürs Publikum, das noch nicht so sehr intensiv damit beschäftigt hat, der beste Einstieg ist einfach einmal aufzunehmen, die Bilder zu erleben und das wirken zu lassen, nicht gleich zu spekulieren, was bedeutet was und wie und wo, da kommt man eh nicht weiter. Also die höheren Ebenen eröffnen sich halt erst Schritt für Schritt. Man muss zuerst wirklich die Bilder wirken lassen. Die Bilder, die ganz deutlich in sinnliche Bilder gekleidet sind, die aber eben doch durch ihre Art auch zeigen, dass Imaginationen dahinter stehen. Das zeigt sich nämlich immer dann, wenn Imaginationen dahinter stehen. Die Bilder haben immer etwas, was in der physischen Welt eigentlich unmöglich ist. Es ist immer sehr deutlich, kommt der Aspekt her, das zeigt etwas, was unmöglich so in der physischen Welt passieren könnte. Weil eben in der Ätherwelt, sie ist in gewisser Weise geradezu die Aufhebung der physikalischen Gesetzmäßigkeiten, eine Umdrehung. Also es herrschen nicht die Gesetze der Schwere, es herrschen die Gesetze der Leichte und so weiter. Es dreht sich also um. Das ist dasselbe, was man auch in den Evangelien findet, wo dann immer die Frage mit den Wundererzählungen und dergleichen kommt. Und man da auch oft nicht weiß, richtig die Bilder zu lesen, was beschreibt einfach äußeres sinnliches Geschehen, was ist aber Bild für ein inneres, ätherisches, geistiges, seelisches Geschehen. Das geht ineinander. Viele Dinge, die in den Evangelien geschildert werden, sind durchaus äußere Ereignisse. Andere sind wieder nur innere, geistige Ereignisse. Und vieles ist beides gleichzeitig. Das heißt, das ist im Christusleben ja überhaupt ganz besonders stark so, dass die äußeren Ereignisse eigentlich zugleich immer wieder Bild sind für die geistigen Ereignisse, die dahinter stehen, für die geistigen Geschehnisse, die dahinter stecken. Wie es ja öfters auch bei geistig hochentwickelten Menschen schon ist, bei Eingeweihten, bei höheren Eingeweihten oder dergleichen, dass ihr Leben einen Ablauf gewinnt, schon im äußeren Ablauf, der ein Bild bietet für das Geistige, das dahinter steckt. Daher aber auch oft gewisse Ähnlichkeiten in den Schilderungen, etwa der Heiligen Leben oder eben der große Eingeweihte, da findet man gewisse typische Züge, die immer wiederkehren und die durchaus auch äußerlich so abgespielt haben. Das heißt, der ganze Schicksalsablauf wird in gewisser Weise schon zu einem Bild für das Geistige, das dahinter steckt. Dann interessant ist auch noch zu beobachten den, wie soll ich sagen, den künstlerisch-architektonischen Aufbau der ganzen göttlichen Komödie. Es sind genau 100 Gesänge und aufgeteilt in 3 mal 33 plus 1, könnte man sagen. Nämlich so, dass der erste Teil, also die ganze göttliche Komödie, besteht ja aus 2 Teilen. Das erste beschreibt die Hölle, also die Unterwelt. Also das heißt vor allem diese negativen seelischen Kräfte, die mit, tatsächlich mit dem Erdinneren zusammenhängen, das werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Dann das Fegefeuer, also das Inferno. Und das Inferno ist die Hölle. Das Purgatorio, das zweite. Also der Bereich der Läuterung, das ist in etwa das, was man mit Kamaloka bezeichnet hat, also den Bereich. Und dann eben Aufstieg ins Paradies, ins eigentlich Geistige hinauf, wobei interessant ist, dass am Ende der Schilderungen des Fegefeuers, also des Purgatorio, also wenn es da zu Ende geht, dann kommt zunächst eine Schilderung des irdischen Paradieses. Das irdische Paradies, und da schaut Dante sehr deutlich, das ist eigentlich der paradiesische Zustand, in dem sozusagen Adam war, bevor er ganz hier physisch die Erde betreten hat. Also dieser ätherische, noch ätherische Zustand, der sozusagen noch etwas über der Erde schwebt. Denn Dante versetzt dann auf die Spitze dieses Läuterungsberges, er nennt das den Läuterungsberg, und das ist eigentlich der Übergang vom physischen ins ätherische Dasein. Das ist insofern für uns interessant, für unser Thema, weil wir doch schon einmal davon gesprochen haben, dass die Menschheit so langsam, aber doch sicher zugeht auf eine Zukunft, wo sie übergehen wird vom physischen Zustand in den ätherischen Zustand. Das heißt, wo wir uns nicht mehr in physischen Körpern auf Erden inkarnieren werden. Und dass diese Zukunft gar nicht einmal so ferne liegt. Ja, der Steiner spricht vom 6. und 7. Jahrtausend, dass das schon relativ kräftig beginnen wird. Wird also nicht ganz unspektakulär sein, es werden halt weniger Menschen äußerlich sein. Weil die Menschen, die dann im ätherischen Zustand bereits leben, naja, manche werden es dann schon sehen, natürlich. Aber wer nur den äußeren Blick hat, sieht nichts davon, das ist klar. Also das heißt, wir kommen zunächst in diesen Zustand des irdischen Paradieses oder etwas Vergleichbaren, dem nähern wir uns wieder in einer Form. Und dann aber folgt erst der eigentliche höhere geistige Bereich, den Dante dann das eigentliche Paradiso nennt, wo dann der Aufstieg durch die Planetensphären kommt, über die Fixsternsphäre hinaus, sogar dann über jenseits von Raum und Zeit, also in den eigentlich geistigen Bereich hinauf. Also es ist immer eine gewisse Dreigliederung drinnen. Mal schon, also Inferno, Purgatorio, Paradiso, mal diese Dreiteilung. Und dann innerhalb dessen, innerhalb jeder dieser Schilderungen gibt es eben immer wieder 33, jeweils 33 Gesänge. Und ein erster Gesang, ganz am Anfang, ist sozusagen der Einstieg. Da schildert er, wie er in den Wald kommt, wie er die dort die Schauung beginnt. Wie ihm da diese wilden Tiere, von denen wir das letzte Mal hier gesprochen haben, entgegentreten, die also nichts anderes sind als seine inneren Begierden, seine inneren Kräfte. Wir haben das letzte Mal gezeigt, wie das zusammenhängt mit den Kräften der verschiedenen Seelenglieder. Wie sich also etwa der Luchs, der kommt, der ihm entgegenkommt, der drückt sich aus, die Verfehlungen der Bewusstseinsseele. Also wenn ich nur den sinnlichen Verstand, die Luchsaugen nach außen sozusagen habe, den Intellekt nach außen, die Wachsamkeit nach außen entwickle und nicht die Weisheit fürs Geistige, was das eigentliche Ziel der Bewusstseinsseele ist, dass wir bewusst die Weisheit des Geistigen erfassen, dann tritt ihm das als das Bild des Luchses entgegen oder der Löwe dann als zweites, das mit dem mittleren Element, mit dem Gemüt zu tun hat, mit der Verstandes- und Gemütsseele. Wir haben davon gesprochen, dass die Verstandes- und Gemütsseele etwas mit dem mittleren Bereich eigentlich zu tun, nicht mit dem Intellekt oben. Warum eben Aristoteles, der auch sagt, das Denken geht vom Herzen aus, nicht vom Hirn. Und, aber dieses Denken kann, diese Verstandesseele kann sich nur entwickeln, wenn ich meine Gemütsaufwallungen in den Griff bekomme. Wenn ich das entwickle, was man unter den platonischen Tugenden den Starkmut genannt hat. Starkmut heißt eigentlich, die inneren Emotionen in den Griff bekommen und mit einer gewissen, durchaus verstandesmäßigen Überlegung auch in Ruhe die Welt betrachten kann und die Situation einschätzen kann. Also das, was die Griechen entwickelt haben, was namentlich dann auch die Römer entwickelt haben. In sehr starkem Maße. Nicht nur wild drauf los, wenn auch die Germanen etwa, die ja überrollt zwar dann, aber die kommen noch ganz aus der Empfindungsszene, die Germanen heraus. Die drüber und da gibt es keine verstandesmäßige Überlegung, welche Taktik wende ich an. Die Taktik ist drauf los. Das ist die einzige Taktik. Aber eben bei den Römern entwickelt sich also dieses verstandesmäßige Überlegen dadurch, dass sie gerade diese Emotionen, den Zorn und das alles in den Griff bekommen in gewisser Weise. Das ist die Voraussetzung für die Entwicklung der Verstandesseele. Und dann gibt es noch den Wolf, eine Wölfin eigentlich, eine ganz gierige Wölfin, die ihm entgegenkommt, die ist also ein Bild für die Unmäßigkeiten der Empfindungsseele, also mit der Gier noch Nahrung hinunter zu schlingen, also überhaupt alles damit zu verschlingen. Und diese Dreigliederung, die sich einfach ergibt durch die Seelenglieder, die spiegelt sich sehr stark eben in der ganzen göttlichen Komödie auch wieder. Man könnte insofern sagen, erstens einmal, wenn wir diesen Abstieg ins Inferno, also in die Unterwelt hinunter haben, dann finden wir da in diesen 33 Gesängen auch innerhalb wieder eine sehr deutliche Dreigliederung. Dante steigt da jetzt hinunter in verschiedene Höllenkreise und da werden jetzt der Reihe nach gezeigt, also wie gebüßt werden die Verfehlungen der Empfindungsseele, der Verstandesseele, und letztlich der Bewusstseinsseele. Also die Verfehlungen der Bewusstseinsseele, die führen in die allergrößte Tiefe hinunter, der Hölle hinunter, in die Eishölle hinunter. Das ist nicht mehr die feurige Hölle, das ist die Eishölle. Wir werden uns noch genauer anschauen. Also diese Dreigliederung, die durchgeht, hängt mit den seelischen Wesensgliedern zusammen. Dass es um das Seelische vor allem geht, wird auch deutlich, weil wenn es um Seelische geht, warum geht es letztlich? Alle seelischen Wesensglieder, wodurch entstehen, wir haben schon darüber gesprochen, die Empfindungsseele entsteht durch Umwandlung des Astralleibes, dass ich den in den Griff bekomme. Die Verstandesseele entsteht durch Umwandlung der Lebenskräfte, also diese bildenden Formen in den Lebenskräften, wenn ich die aus dem Ich heraus zwar zunächst noch sehr unbewusst, aber doch in den Griff bekomme, dann kommt die Verstandestätigkeit heraus. Und letztlich Umwandlung des Physischen macht die Bewusstseinsseele. Aber alle drei seelischen Wesensglieder von ihrer Substanz her, wenn ich es einmal so nehmen will, sind etwas Seelisches. Das heißt, ihrer Substanz nach sind sie gleichartig wie das, was Astralleib ist. Astralleib ist Empfindungssubstanz, ist Seelensubstanz eigentlich. Das ist nämlich auch der Unterschied. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eine schwierige, aber wichtige Sache. Wenn das Ich arbeitet an seinen Wesensgliedern, also an seinen unteren Wesensgliedern, am Astralleib, an den Lebenskräften, am physischen Leib, wenn es das wirklich einmal ganz umgewandelt hat, dann wird der physische Leib, etwa wenn er wirklich den physischen Leib verwandelt hat, der ganz verschwinden und es wird dafür ein geistiger Leib entstehen. Wenn er die Lebenskräfte verwandelt hat, entsteht ein Lebensgeist. Das ist etwas Geistiges. Das ist nichts Astralisches mehr. Das ist etwas viel Höheres. Wenn das Ich den Astralleib komplett bewusst verwandelt hat, dann entsteht etwas, naja, was, da ist es jetzt ein bisschen schwierig. Weil das ist zwar dann schon Seelensubstanz, aber eine, die ganz bewusst aus dem Ich heraus geschaffen ist. Also es ist von seiner Natur nach dasselbe wie das Astralische schon, aber eben ganz aus dem Ich heraus geschaffen.
Das Geist selbst.
Das ist das Geist selbst, das ist, oder das höhere Selbst, wie wir es nennen. Das entsteht also dann, wenn wir sozusagen alles, was Empfindung, Trieb sein könnte oder was diese Qualität hat, ganz aus dem Ich heraus geschaffen wird, ohne Vorbedingung, aus dem Nichts heraus, könnte man sagen, geschaffen wird. Heute, etwa wenn wir uns verkörpern müssen auf der Erde oder verkörpern wollen auf der Erde und dazu einen Empfindungsleib brauchen, müssen wir die Seelensubstanz nehmen, die vorhanden ist. Und wir können uns sozusagen das Passende heranziehen und aussuchen, aber wenn wir wirklich vollkommen das Geist selbst entwickelt haben, schaffen wir uns den Seelenleib sozusagen vollkommen selber aus dem Nichts, völlig unabhängig davon, welche Seelenkräfte in der Welt überhaupt vorhanden sind. Heute ist ja eben das große Problem, dass die Seelenkräfte, namentlich die in der erdnahen Umgebung sind, dass die sehr vergiftet und sehr, sehr schlecht geworden sind zum Teil. Und das heißt, die Inkarnationsbedingungen der Menschen, die herunterkommen, die geboren werden, sind schwierig. Auch wenn ich sozusagen gute Anlagen aus meinem Ich heraus mitbringe, ich muss aber Seelenkräfte aufnehmen, die da sind. Weil das Ich ist im Wesentlichen bei den meisten Menschen noch nicht so weit, dass es sich einfach völlig aus dem Nichts heraus, unabhängig von dem, was vorhanden ist, einen eigenen Seelenleib bauen kann. Und das macht einen großen Unterschied aus. Menschen, die sehr weit fortgeschritten sind in ihrer Entwicklung, können das zumindest teilweise. Das heißt, sie können dann teilweise in die, ihre Seelenkräfte etwas einarbeiten, was völlig aus ihrem Ich heraus geschaffen ist. Was da ja auch völlig ihrem Ich entspricht, in Harmonie damit ist und nicht belastet ist, wie sie dann mit der seelischen Umweltverschmutzung unserer Zeit. Und die nimmt immer mehr zu. Die nimmt immer mehr zu. Denn man muss auch denken, Menschen, wenn sie dann gestorben sind, hinübergehen, lassen eigentlich diesen Ballast in der erdnahen Sphäre. Und diese erdnahe oder sogar unterirdische Sphäre, wenn sie wollen, ist genau das, was Dante dann eben als das Inferno, als die Hölle bezeichnet, beziehungsweise teilweise eben auch der Kamaloka-Bereich, den er als Purgatorio anspricht. Also das ist die Erde, das Erdinnere und die erdnahe, der erdnahe Bereich. Das ist eigentlich umgeben mit einer seelischen Schicht von, naja, sehr minderer Qualität heute bereits. Und daher ist also die Bedingungen für eine Geburt heute wesentlich schwieriger, als das in alten Zeiten der Fall war. Und es gab Zeiten, wo diese seelische Atmosphäre viel reiner war. Nicht ganz in der frühen Vergangenheit, da gab es auch sehr viele negative Kräfte, aber es gab etwa zur griechischen Zeit oder so, war das noch eine relativ saubere seelische Hülle sozusagen. Obwohl es schon beginnt, also gerade im Erdinneren sich negative Kräfte zu sammeln, dann kommt also gerade bei den Griechen dann immer mehr die Schilderung der Unterwelt. Denn denken Sie, wir sprechen immer, wenn wir vom Weg des Menschen nach dem Tod sprechen, sprechen wir immer vor allem von dieser Kamaloka-Zeit. Und man kann sich jetzt sagen, ja, wo ist eigentlich diese Hölle, diese Unterwelt, von der die Griechen immer sprechen? Wo ist die eigentlich? Sie sagen immer, sie ist da unten irgendwo und man hat so den Eindruck und das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Es ist also die allerunterste Schicht und wenn man die mit irgendwas Räumlichem in Verbindung bringen, wie tatsächlich dem Erdinneren entspricht. Und wo in alten Zeiten die Menschen, wenn sie nach dem Tod ihren Aufstieg in den Kosmos gemacht haben, eigentlich noch kaum durchgegangen sind. Sondern eben gleich durch diese Kamaloka-Sphäre, durch die eigentliche Kamaloka-Sphäre, das ist also bis zur Mondensphäre hinauf gegangen sind. Und heute ist es aber so, dass die Menschen oft sehr lange Zeit unmittelbar mit dem Irdischen und mit dem Erdinneren verbunden bleiben, bevor sie so wirklich ganz durch diese Kamaloka-Sphäre durchgehen können. Man kann sagen, das ist das unterste Zipfel der Kamaloka-Sphäre, kann man auch sagen, aber die mit dem Erdinneren noch zusammenhängt. Das geht also wirklich vom Erdinneren bis zur Mondensphäre hinauf. Und diese negativen Kräfte im Erdinneren vor allem, die stark mit dem Arimanischen zusammenhängen, die sind im Laufe der Entwicklung immer stärker geworden. Das ist immer deutlicher herausgekommen. Und dieses Erdinnere jetzt, also diese seelische Gliederung des Erdinneren, wird bei Dante geschildert als 9 Schichten oder 9 Kreise der Hölle, die es gibt. Eine 9 Gliederung ist es, oder wieder 3x3, wenn Sie so wollen. Im Gegenzug gibt es dann beim Paradies, beim Aufstieg hinauf, auch wieder 9 Schichten. Nicht nur 7 Planetensphären, sondern kommt als 8. die Fixsternsphäre und eine 9. das Empyreum, das dann überhaupt über Raum und Zeit hinausgeht, weil das ist überhaupt kein Korrelat mehr in der sinnlichen Welt gibt. Und so gibt es aber auch 9 Schichten nach unten ins Innere der Erde. Über diese 9 Schichten des Erdinneren, über diese 9 sozusagen Seelenschichten des Erdinneren müsste man genauer sagen, es geht nicht um die physische Schichtung, sondern um die unterschiedlichen Seelenqualitäten, die damit verbunden sind. Über diese 9 Schichten des Erdinneren hat Rudolf Steiner auch ein paar Mal gesprochen. Aber schauen wir uns das vielleicht jetzt zunächst einmal so an, wie es wird Dante schildert. Er schildert es jetzt einmal so, wie es auch in Einklang stand mit der katholischen Lehre, dass das also der Ort der ewigen Verdammnis ist. Also Menschen, die sich Verfehlungen schuldig machen, die schwer genug sind, die bleiben also ewig dort. Da gibt es keinen drinnen mehr. Das heißt, für diese Menschen gäbe es nach diesem Bild keinen Aufstieg mehr durchs Fegefeuer hinauf in die geistige Welt, ins Paradies, sondern sie bleiben für ewige Zeiten in dieser Unterwelt. Naja, das wäre dann der Fall, wenn wirklich Ahriman es gelingen würde, menschliche Seelen ganz zu erfassen, ganz an sich zu ziehen und zu verhindern, dass sie nach dem Tod ihren Aufstieg durch die geistige Welt machen. Das ist etwas, was es jetzt eigentlich noch nicht wirklich gibt, aber was als Gefahr für die Zukunft durchaus im Raum steht. Das ist jedenfalls das Bestreben Ahrimans, dass er einzelne Menschenseelen, einzelne menschliche Iche raubt und dieser seiner Unterwelt sozusagen einverleibt wird. Das ist also im Wesentlichen die arimanische Unterwelt. Nur in der obersten Schicht, da wirkt ein bisschen der Lucifer auch hinein. Natürlich, Dante kennt den Begriff Ahriman noch nicht so, für ihn gibt es also nur den einen Teufel oder er kann es auch nicht auseinanderhalten und daher sitzt für ihn Lucifer da unten. Aber es ist ganz deutlich, dass da im Zentrum, im Erdinneren, in der Eishölle, dass das nicht Lucifer sein kann, sondern dass das ganz deutlich Ahriman ist. Wir werden uns dann die Schilderung dann vielleicht kurz anschauen, wie er das schildert. Wenn jetzt Dante hinuntersteigt, begleitet vom römischen Dichter Vergil, der also sein Führer durch die Unterwelt wird, dann steigen sie einmal durch die ersten 6 Höllenkreise hinunter und dort werden eigentlich noch relativ luziferische Verfehlungen gebüßt, die etwas zu tun haben mit den Unmäßigkeiten der Empfindungsseele, also anfangen von Fresssucht und so weiter, alles mögliche, sonstige sinnliche Begierden, die zu sehr ausgelebt werden. Da gibt es also dann sehr, sehr schöne und auch erschütternde Schilderungen. Also, dass zum Beispiel auch so ein Liebespaar wird da geschildert, die halt ein außereheliches Verhältnis hatten und die dann umgebracht werden vom Ehemann und so weiter. Das sind also sehr viele schöne Bilder, müssen Sie einfach selber lesen. Es ist schön. Und auch immer, er zeigt immer sehr stark sein Einfühlungsvermögen und er verurteilt nicht eigentlich, sondern er hat Mitgefühl auch für das. Und ohne jetzt, dass er die Dinge gut heißt, die getan sind, im Gegenteil, da ist er sogar sehr streng. Und es ist eben so, dass wenn diese Verfehlung war, dann ist seiner Ansicht nach also eben die ewige Verdammnis da. Auch wenn da noch so schöne Empfindungen von uns dabei waren, aber es gibt eben Verfehlungen und damit sind die ewig da hinuntergebunden. Und je tiefer es kommt, desto stärker halt, desto gröbere Verfehlungen werden da angegangen. Und also zum Beispiel auch es wird zum Beispiel auch die Homosexualität angesprochen und solche Sachen. Auch diese Dinge, nicht mit dem Ausdruck, aber sehr deutlich. Es wird auch interessanterweise, nimmt er sich da kein Blatt vor den Mund, weil es ist immer sehr interessant, welche Personen dort auftauchen. Es taucht zum Beispiel auch sein hochverehrter Lehrer Brunetto Latini dort auf. Der ja auch dann in seinem Tesoretto, von dem wir schon einmal gesprochen haben, da gab es zum Schluss, dem Ende dieses Tesoretto, die Schilderung, wo er sozusagen seine Beichte den Mönchen vor dem Montpellier ablegt, und da kommen auch solche Dinge vor. Also er hat halt gewisse Verfehlungen gemacht, egal was er sonst auch an geistiger Entwicklung hat, und das ist also für Dante ganz, ganz streng und klar. Also der lebt da also so im sechsten Höllenkreis, nicht irgendwo begegnet er ihm. Also das ist schon relativ weit unten. Da gibt es also kein Pardon. Und im sechsten Höllenkreis, dort geht es jetzt über, da gibt es die schreckliche Stadt Tief. Das ist also eine Stadt voll Feuer, da schmoren also sie. Die sich der ärgsten Unmäßigkeiten oder der ärgsten Verführungen der Empfindungsseele, die da die ärgsten Verfehlungen sich schuldig gemacht haben, die schmoren da in glühenden Steinserben und da schlagen die Flammen heraus. Und das ist also ganz schrecklich geschildert, das ist ganz schrecklich, es ist eine flammende Stadt und glühend, und die Schilderungen sind sehr, sehr, sehr drastisch. Und haben also dann sicher überhaupt für die Menschen damals, die es gelesen haben, sicher sehr starke Wirkung gehabt. Diese Bilder einfach. Und aber eine, das ist eben der Unterschied zu den heutigen Horrorgeschichten oder so, die Bilder sind aber so gebaut, dass die Wirkung auf die Seele trotzdem eine positive, eine läuternde ist. Also nicht nur einfach eine erschreckende, schon, es ist auch ein gewisser Schreck natürlich dabei, aber ich meine, für die heutigen abgebrühten Menschen wahrscheinlich nicht mehr so sehr, aber damals war das sicher sehr stark etwas, was eine Erschütterung im Seelischen erzeugt, aber das Seelische zurechtrückt. Das nicht verrückt, sondern eigentlich zurechtrückt. Das einmal durchbeutelt, dass es wieder ins Richtige hineinkommt. Und Sie wissen vielleicht, dass es ähnliche Wirkungen ja auch gab bei den Gemälden oder so, zum Beispiel eines Hieronymus Bosch oder eines Matthias Grünewald, wenn man nachgesagt hat, dass die Bilder eine heiltätige Wirkung hatten auf die Menschen, die natürlich mit einer entsprechenden Offenheit hingegangen sind, aber dass das einfach die Seele so erschüttert hat, aber im positiven Sinn erschüttert hat, dass es die Dinge, also dass es eine Chance zumindest gibt, dass sich Verrücktes, Seelisches durchschüttelt und ins Richtige wieder hineinrutscht. Das ist nämlich der Sinn der Sache. Und das ist zweifellos also mit diesen Bildern, die Dante hier schildert, auch der Fall. Und das zeigt, es sind nicht irgendwelche Bilder, es sind so irgendwelche Fantastikschichten, halt irgendwelche Horrorschichten, auch wenn es ein heutiger Leser vielleicht verwechseln würde, weil wenn man sich jetzt so vorstellt, dass das so glühende Steinsärge und Flammen oder was, kann ich mir das schon ganz gut für so einen Film halt vorstellen. Aber wie die Bilder aufgebaut sind, wie sie sich entwickeln, Schritt für Schritt, wie sie immer intensiver und dichter werden, in der Art eben, wie das geschildert wird, liegt also so viel verborgenes Wissen drinnen. In diesen Kleinigkeiten, in diesen Nuancen liegt es eben drin, dass die Bilder dann heimtätig wirken. Auch durch das Lesen und durch das Sprechen und Rezitieren und dann im Original müssen wir es halt dann natürlich hernehmen. Dass das eine Wirkung hat, oder ähnlich wie auch Faust von Goethe eine gewisse Wirkung hat. Die sehr subtil ist, natürlich. Aber es ist, und egal auch wie zerrissen diese Schilder und beim Faust 2 zum Beispiel, es sind ja auch wirklich Bilder an Bilder aneinander geknüpft, aber trotzdem, es ist eine eigene Bildersprache, die eine reale Wirkung auf die Seele hat. Und so ist es hier auch. Also diese Schilderungen werden immer drastischer jetzt. Also diese Stadt Dies im 6. Höllenkreis, die ist also schon mal so ein richtiger Höhepunkt, also was sehr intensiv wird. Und dann geht es hinunter, so, naja, so in die richtige Hölle hinunter. Im 7. Höllenkreis schmoren alle die, die sich den Verfehlungen der Verstandes- und Gemütsseele schuldig gemacht haben. Und es ist interessant, welche Menschen das sind. Das sind also die, die nicht genügend Starkmut entwickelt haben, die also nicht ihr Gemüt in den Griff genommen haben, sodass auch eine gewisse nüchterne Distanz zum Leben entsteht. Sondern die aus ihrer Emotion heraus einfach wild drauf losschlagen. Und das sind eigentlich die Gewalttäter, die Mörder, die sind das. Also das heißt, Verstandesseele nicht richtig entwickelt haben, hat etwas zu tun mit gewalttätig sein. Eine ganz interessante Verbindung. Aber sie liegt gar nicht so fern. Ich meine, natürlich kann ein Mensch mit Verstand sehr wohl ein Verbrecher werden. Aber er wird dann mehr einer werden, der aus der Überlegung heraus handelt. Da sind die, die eben gerade als Mangel in der Überlegung zum Mörder, zum Gewalttäter und so weiter werden. Die büßen also da im 7. Höllenkreis. Alle diese Schilderungen bis jetzt, bis inklusive des 7. Kreises, das sind Verfehlungen, die aber immer noch sehr stark daraus entstehen, naja, dass der Mensch einfach den Verführern, den Widersachern, den Versuchern einfach, naja, zu wenig Kraft entgegengesetzt hat und ihnen verfallen ist. Und man muss sich aber vielleicht die Frage stellen, was ist das eigentlich Böse? Man kann sagen, ein Mensch ist halt verführt worden durch was Luziferisches und sicher ist es in seiner Schuld, dass er sich das verführen lässt, aber andererseits überhaupt, wenn man in alte Zeiten zurückblickt, wo das menschliche Ich noch so klein ist und der Luzifer so groß ist, was hat er denn eigentlich dem entgegenzusetzen? Ist es da wirklich so ganz aus dem Innersten heraus die Schuld des Ich? Naja, die eigentliche Schuld, die richtige Schuld des Menschen beginnt dort, wo aus dem ganz bewussten Entschluss heraus sich dem Bösen zuwendet. Wo er nicht mehr nur der Verführung, der Versuchung verfällt, sondern wo er dem eigenen bewussten Entschluss heraus etwas Böses tut. Nicht getrieben von irgendeiner Begierde oder sonst was, sondern einfach sehr, sehr nüchtern, sehr klar, sehr bewusst sagt, ich entscheide mich für die finstere Seite. Sozusagen in dem Fall ist es dann eigentlich immer die finstere, die arimanische Seite. Es ist also eigentlich ein gewisser Entschluss, einen anderen Entwicklungsweg zu gehen, als eigentlich den Menschen zugedacht ist. Und diese bis zu einem gewissen Grad, möchte ich sagen, freie Entscheidung zum Bösen, beginnt erst mit der Bewusstseinsseele. Erst dort, wo die Bewusstseinsseele da ist, beginnt also so die Möglichkeit zum wirklich absolut bösen, wo der Mensch also nicht nur, wenn der Mensch der Versuchung verfällt, ist er immer zugleich ja auch Opfer der Versuche. In dem Fall ist er zunächst einmal eigentlich nicht mehr nur Opfer, sondern ist er eigentlich nur Täter. Da ist er der, der sich das Böse entscheidet. Das heißt, er selber beginnt die Widersacherrolle zu übernehmen. Das heißt das eigentlich. Er wird selber jetzt ein noch halt ganz kleines Widersacherwesen. Nicht einer, der sozusagen nur angezogen ist von den anderen Widersachern, sondern er beginnt eigentlich selber aus eigenem heraus ein Widersacherwesen zu werden. Er beginnt also den Entschluss zu fassen, eine andere Entwicklung durchzumachen, die der Menschheit, der eigentlichen Menschheitsentwicklung entgegensteht. Wir kommen langsam in diese Zeit hinein. Wir kommen langsam in diese Zeit jetzt hinein. Bis jetzt, das Böse, das in der Welt lebt, hängt sehr wesentlich bis jetzt immer noch von dem ab, was durch die luziferischen und arimanischen Versuchungen in den Menschen erweckt wird. Und der Fehler des Menschen ist, dass er halt nicht genug Kräfte mobilisiert, um da standzuhalten. Das ist sicher sein Fehler, aber noch relativ wenig haben wir das, dass einzelne Menschen da sind, die ganz bewusst die Entscheidung zum Bösen fällen. Aus unserer Sicht zum Bösen fällen. Stimmt. Das unterscheidet zum Beispiel, wenn man gerade bei den Shakespeare sind, das unterscheidet den Richard vom Macbeth. Also der Macbeth ist eigentlich ein Getriebener seines Ehrgeizes und durch den Ehrgeiz seiner Gattin und wie auch immer. Aber das ist eigentlich gar nicht so seine freie Entscheidung. Aber der Richard ist einer, der eigentlich ganz nüchtern seine Situation einschätzt, was soll ich da jetzt machen in der Welt? Aha, ja gut, verkrüppelt bin ich, ein gescheiter Liebhaber kann ich nicht werden, was auch immer. Ich entscheide mich fürs Böse und das ziehe ich jetzt durch. Und das ist eine ganz klare, bewusste Entscheidung. Also so wie es halt Shakespeare schildert zumindest. Es ist nicht gesagt, dass jetzt der wirkliche Richard genauso war. Aber es stimmt, da schildert er genau diese bewusste Entscheidung zum Bösen. Und da geht er natürlich auch ganz nüchtern und kalt darüber hinweg. Shut off his head. Das ist so sein Lieblingswort dann. Das trifft alles rein, auch immer wieder. Kein Problem, das geht so beiläufig eigentlich. Ich habe auch die Zeit. So im Nebensatz fällt das. Wenn man nicht mehr nützlich ist, nicht mehr brauchbar ist. Ja, es ist genau das. Da geht es dann natürlich auch hin in das, was man auch wirklich nennen kann, schwarze Magie, in den Bereich geht es dann auch hinein. Das heißt, also aus geistigen Kräften heraus die Entwicklung zu beeinflussen, aber in der negativen Weise. Weil es ist durchaus ein geistiger Weg, der gegangen wird, aber halt in einer ganz anderen Richtung. Diese Schilderung, also das geht dann so stufenweise, wie das Dante schildert, so ab dem 8. Höllenkreis, 8. 9. Höllenkreis, der 9. Höllenkreis ist dann also das Zentrum und da sitzt Ahriman drinnen. Und dieses Zentrum ist eben die Eishölle, die schildert da also sehr anschaulich, da sind die Menschen also eingefroren in so einem Eismeer, da schauen also die Köpfe oder irgendwas heraus und oder bei manchen schauen die Füße irgendwo raus, also das wird ganz in Eis eingefroren und blau in blauer Farbe, eisig ist das geschildert, ewig Weder, eisiger Winter drinnen. Und im Zentrum sitzt eben Ahriman mit so Fledermausflügeln, die aber so ganz mechanisch sich bewegen. Na, ich werde vielleicht einmal kurz diese Schilderung des Ahriman. Den Dante aber Lucifer nennt, aber sie werden gleich sehen, Lucifer ist das nicht. Ja, kenne ich. Richtig. Ja, da gibt's, die sind gut.
Es ist gut.
Ist heraus, richtig, ja. Richtig, ja, ja. Ja, ja. Ja, es ist schaurig. Es ist wirklich schaurig. So. Ja, genau. Vierunddreißigster Gesang. Ja, also da diese Eisen, das ist geschieden. Die lagen flach und senkrecht, andere standen teils köpflings und teils aufrecht, andere bückten sich krumm, das Haupt und Füße sich verbanden und so weiter. Also vorher heißt noch, denn ich war dort, hinschreibe ich nur mit Schrecken, wo wir kristallisiert im Eise fanden, die Schatten wie im Glase Splitter stecken. Also so richtig hineingepickt. Und also in der tiefsten Hölle, da büßen auch die ärgsten Verräter, die ärgsten Verräter am Geistigen. Naja, und welche sind es? Judas zum Beispiel ist das. Aber auch Brutus, ist klar, der Italiener Dante ist das ja ganz. Genau. So. Jetzt kommt der Ariman. Der Fürst in diesen ewigen Schmerzensreichen hob halben Leib sich auf dem eisigen Glas. Und eher mag ich einem Riesen gleichen, hat ein Gigant nur seines Armes Maß. Und prüft, ob hier Begriff und Wort verlässlich bei einer Größe sei, wie er besaß. Riesengroß. War er so herrlich ein, wie nunmehr hässlich, so muss er, der den Schöpfer frech bedroht, Ursprung all dessen sein, was bös und grässlich. Welch Schreckenswunder, doch sein Haupt schon bog. Drei Angesichter waren da entsprossen, das vordere war wie Blut so dunkelrot. Je eins der anderen seitlich angeschlossen, stand ihm inmitten auf dem Schulterbogen, in dessen Kamm die drei zusammenflossen. Also drei Gesichter hat das Ganze. Das rechts war weiß und gelblich überzogen, das links gefärbt, als schien es zu entspringen dem Volke, das umwohnt des Niles wogen, also dunkelhaltig. Darunter spannten sich zwei nette Schwingen, passrecht für Vögel solchen Riesenbaus, nie durch die Meerflut größere Segel gingen. Ganz federlos wie die der Fledermaus, so flatterten sie ruhelos und gossen Gewalt den Wind dreifacher Richtung aus, wodurch mit Eis ganz der Kokys verschlossen. Sechs Augen strömten Tränen, die verwenkt mit Blut und Geifer auf drei Kinne flossen. Je einen Sünder hielt er eingeengt zermalmend zwischen seinen drei Gebissen, als ob man mit dem Brechern Flachs zersprengt. Und so weiter. Jetzt schildert er dann, wie die Einzelnen da drin stecken. Also der Judas, der Brutus und der Cassius, die stecken. Die werden dort ununterbrochen benagt, aber trotzdem wird das nie fertig. Das geht also immer so weiter. Also das ist das deutliche Schildern Arimans. Interessant ist diese Schildern mit den drei Gesichtern. Wenn man was ähnliches, wir haben irgendwann einmal vor längerer Zeit gesprochen vom Buddhismus und vom Kalachakra. Kalachakra, da gab es im vorigen Jahr auch dieses Kalachakra-Treffen für den Frieden in Graz oder so irgendwas. Und dieses Kalachakra, was im Buddhistischen so etwas ist wie, naja, der Geist der Zeit oder irgend so etwas, hat sehr animanische Züge. Der wird nämlich auch dreigesichtig mit drei Gestalten dargestellt. Ganz interessant, auch mit ähnlichen Farbschilderungen. Weil es ist auch also als Wesen der Zeit einer, der sozusagen die physische Welt vernichten und zerstören wird. Der den großen Krieg über die Welt bringen wird. Also, dahinter steckt nämlich folgendes Bild, was mit der buddhistischen Auffassung, wie sie heute noch tradiert wird, zusammenhängt, soll die Ariman diese ganze physische Welt nehmen und wir gehen aber in ein geistiges hinauf, das aber dann ein luziferisch-geistiges ist. Und Kaya Chakra ist sozusagen diese Wesenheit, die das Interne vorantreiben wird, dass sie einfach die äußere Welt, die physische Welt und alles, was damit verbunden ist, wieder an sich reißen. Und damit dieses Schwergewicht sozusagen von den Menschen wegnehmen. Und unsere Aufgabe ist aber eben gerade das zu verwandeln und das nicht zum Raube Arimans werden zu lassen. Das ist der große Unterschied nämlich. Also es kennen eben die anderen Religionen, aber es kennen durchaus also diese Bilder auch. Es ist sehr verblüffend zu sehen, wie das zusammenstimmt. Und man sieht also, was dann dahinter steckt. Ich meine, das Ganze, also dieses Kaya Chakra Ritus oder diese Kaya Chakra Einweihung, die als Masseneinweihung geradezu praktiziert wird, wird also genannt als Initiative für den Frieden eigentlich und ist in ihrem Sinne auch insofern so gemeint, dass es eben eigentlich diese Perspektive ist, den Menschen von der Welt wegzuheben in ein rein geistiges, luziferisch-geistiges, dort herrscht der Friede und das geht aber nur dadurch, dass eigentlich sozusagen das Physische unten zerstört wird und zum Raube Arimans wird. Letztlich. Das heißt, es wird der große Krieg, die große Auseinandersetzung kommen, die das Physische zerstört und das muss sein, um den Menschen zu befreien. Und das geht in eine nicht ganz ungefährliche Richtung. Ich meine, natürlich, es wird das Physische zerfallen irgendwann, aber der Punkt ist eben, dass wir die Aufgabe haben, Ariman so viel als möglich davon zu entreißen, weil gerade die wichtigsten Dinge, die sich der Mensch im Physischen erworben hat und die daher sehr stark mit seinem Ich zusammenhängen, weil sein Ich-Bewusstsein hat er sich hier im Physischen erworben, diese Dinge würden dann nämlich Gefahr laufen, mit dem mitzugehen. Zum Beispiel würde dann nicht zustande kommen, das was man als Auferstehung bezeichnet. Das heißt, mitnehmen die Form des Physischen ins Geistige hinein, was bedeutet, dass wir also dieses volle, wache Ich-Bewusstsein auch ins Geistige hinaustragen können. Und dort dann also ein viel wacheres Ich-Bewusstsein und Selbstbewusstsein haben, als es eigentlich die ganzen Hierarchien über uns haben. Und viel freier und unabhängiger sind im Geistigen oben. Das heißt es nämlich. Das ist der Witz der Auferstehung eigentlich, dass wir dieses Ich-Bewusstsein in der Intensität, wie wir es hier entwickeln können, dass wir das nicht verlieren oben. Dass wir also wirklich ein ganz selbstständiges Glied des Geistigen werden. Das geht nur, wenn das die Auferstehung durchgeht. Sozusagen. Das heißt, diesen wirklich vollendeten geistigen Leib zu entwickeln, der die Struktur sozusagen des physischen Mitnehmens heißt, nämlich, dass wir uns dann genauso objektiv der geistigen Welt gegenüberstellen können, wie wir uns hier der sinnlichen Welt gegenüberstellen können. Und das können die ganzen Hierarchien über uns eigentlich nicht. In dieser Klarheit. Sie sind immer noch bis zu einem gewissen Grad unfrei. Und wir haben die Chance, frei zu werden. Und die alten orientalischen Religionen wollen aber davon eigentlich nichts wissen, sondern sie sagen, weg mit dem Physischen da unten, zurückgehen in ein Geistiges, das doch sehr hoch ist. Wir gehen in ein Dasein, das so ähnlich ist wie die geistigen Hierarchien über uns. Und das eigentlich Menschliche bedeutet aber, dass wir mehr entwickeln sollen. Dass wir mehr entwickeln sollen. Dass wir die Chance bekommen haben, mehr zu entwickeln. Und darum ist es wichtig, dass man solche Dinge einzuschätzen lernt, was dahinter steckt. Nämlich welche Wege da gegangen werden. Weil das wird stärker werden in Zukunft, dass gerade aus dem Orient heraus solche Bestrebungen kommen, einfach das Physische zu zerstören, zusammenzuschmeißen, und man wäre letztlich schon genug davon, um den Menschen endlich in ein altluziferisches Paradies zu befreien. Aber das würde dann zugleich bedeuten, dass also die eigentliche Frucht der Ich-Entwicklung, die wird dann zwischen Lucifer und Ahriman in Wahrheit zerrissen. Weil der Ahriman möchte sich eigentlich so Splitter aus der Ich-Entwicklung holen. Er möchte, das wäre sein Traum, dass er überhaupt sein ganzes menschliches Ich in seine Welt hineinbringt, in seine Herrschaft hineinbringt. Weil dann hätte er etwas in seinen Fängen, naja, im Grunde von der wirklichen göttlichen Schöpferkraft, die lebt nämlich im menschlichen Ich. Und in dieser Art, in dieser Intensität, wie der Mensch zumindest im Ansatz hat, hat es nämlich Ahriman nicht. Und das heißt, er könnte dann also wirklich einen Splitter des Göttlichen erlauben in seine Welt und darin schalten und walten nach seiner Art. Naja, und die anderen Reste würde sie dann Luther gern nehmen. Also das menschliche Ich würde dann verschwinden. Und das, was als Ich-Ähnliches dann etwa in dieser arimanischen Welt leben würde, das wäre etwas sehr, sehr, sehr Einseitiges. Das ist das, was die Menschen aber anstreben, die sich bewusst zum Bösen entscheiden. Die wollen eigentlich so eine Art, na, gar nicht Opfer des Ahriman werden, sondern so eine Art Kollege des Ahriman oder so ihre kleine eigene Welt da unten bauen. Das wäre also dann wirklich ein sozusagen Rauben des göttlichen Funkens und da irgendwo in die Unterwelt hinunterbringen, die dann eine ganz andere Entwicklung durchmacht. Interessant ist auch Folgendes. Gerade dieser Blick in die tiefsten Schichten der Unterwelt, also in diese Schicht, wo im wirklich Ahriman haust, der 8. und der 9. Höllenkreis, in diese Schichte konnte man so fast bis gegen Ende des Mittelalters noch kaum hineinschauen. Das Dante, das so konkret schildert, ist schon ein Zeichen, dass er eigentlich schon sehr deutlichen Ansatz von der Bewusstseinsseele hat. Und das kann man nämlich eigentlich nur dann hineinschauen, wenn man Fähigkeiten der Bewusstseinsseele hat. Und da schildert Rudolf Steiner mal an einer Stelle was sehr Interessantes. Diese neuen Schichten des Erdinneren, die korrespondieren in etwa mit diesen neuen Höllenkreisen, die Dante schildert, die werden für den Menschen, dessen geistiger Blick sich öffnet, der einen Einweihungsweg durchgeht, so schrittweise sichtbar. Und er sagt, wenn man etwa den christlichen Einweihungsweg geht, der also im Wesentlichen darin besteht, also gewisse Stufen dieses Christuslebens, also von der Fußwaschung über die Geißelung, die Dornenkrönung, die Kreuztragung, den mystischen Tod, Grablegung, Auferstehung. Wenn man das in der Meditation immer wieder durchmacht, teilweise auch in der äußeren Übung durchmacht, wenn man diese 7 Schritte des christlichen Einweihungsweges durchmacht, dann öffnet sich zugleich auch der geistige Blick für die obersten 7 Schichten dieser Unterwelt. Oder die ersten sieben Schichten des Erdinneren. Nicht aber für die 2 untersten. Nicht also für das, wo Ahriman herrscht. Da muss also eine geistige Entwicklung weitergehen, die noch über diesen mittelalterlich-christlichen Gemütseinweihungsweg hinausgeht. Das war ja dieser christliche Einweihungsweg, war eben einer, der ganz auf die Verstandes- und Gemütsseele gebaut ist, vor allem auch auf das Gemüt. Das heißt auch das ganz intensive Nachempfinden dieses Christuslebens, dieser einzelnen Stufen. Und das so stark sich zur Empfindung zu bringen, dass man selber beginnt, also diese Dornenkrönung zu spüren, das selber dann beginnen bei der Erlebung der Kreuzigung, dass wirklich die Wundmale etwa aufbrechen, wie es das ja dann immer wieder in einzelnen Fällen gab, was einfach aus dem entsteht, dass ich es innerlich so stark erlebe, dass es sich bis ins Körperliche hinein ausdrückt. Aber wie intensiv ich es auch mache, ich komme damit mit diesem christlichen, auf das Gemüt gebauten Einweihungsweg nur bis zu diesen sieben Schichten und das eigentlich Arimanische bleibt mir verborgen. Das sehe ich also nicht. Das heißt, das eigentlich Böse, das wo der Kern des Bösen ist, wo also aus diesen drei Gegenden schöpfen, nämlich auch die Menschen, die sich bewusst für das Böse entscheiden, die schöpfen aus diesen Kräften da unten, die nehmen diese Seelenkräfte, die da drinnen sind. Damit komme ich nicht hin. Das geht eigentlich erst mit dem modernen rosenkreuzerischen Weg. Also modernen Weg heißt also mit dem, der in der Neuzeit beschrieben wurde und der mit der Bewusstseinsseele verbunden ist. Nur mit der Bewusstseinsseele eröffnet sich mir also der Blick für diese Tiefen da unten auch. Die also zugleich die finstersten Schichten des Seelischen sind, die eigentliche Quelle des Bösen sind, könnte man sagen. Also der Steiner sagt auf einmal sozusagen im Erdmittelpunkt ist eigentlich die Quelle des Bösen auch. Ist aber auch interessant, wenn man jetzt das durchaus richtige mittelalterliche Weltbild anschaut mit der Erde im Zentrum. Eigentlich ist die Erde das Zentrum des ganzen Universums und das alles herumgebaut ist. Und in diesem Zentrum, mitten im Zentrum, ist die Quelle des Bösen, des eigentlich Bösen. Es ist eigentlich nichts Stoffliches zu finden. Ja. Es ist ein sehr, sehr interessanter Punkt darunter. Es ist eigentlich nichts Stoffliches mehr wirklich zu finden. Das ist richtig.
Und sehr interessant, wenn diese Sonnen, die da hinausgehen, bis zum Mars.
Ja.
Und der Raum, das Ende des Raumes an das Glauben finde ich, ne?
Ja, ja, richtig, ja. Richtig.
Wie weit man da was sehen wird und entdecken wird, wo das Ende des Raumes ist.
Ja, ja. Und ganz andere Gesetzmäßigkeiten auftreten. Und das Gegenstück ist richtig, ja, ja. Richtig. Richtig. Ja, da sind natürlich dann auch, kommen viele Kräfte heraus, die beeinflussen werden, also was auf der Erde etwa mit Erdbeben und dergleichen passiert, und was sehr im Zusammenhang steht eben mit der moralischen oder nicht moralischen Entwicklung der Menschheit. Und gerade dort, also, wo immer mehr Menschen oder immer mehr Menschen auftreten werden, die den bewussten Entschluss zum Bösen fassen werden, und das wird die Erde ganz schön durcheinander rücken. Und das wird also dann auch Folgen wirklich haben, dass dadurch die Erde zerbrechen wird. Das wird der Prozess sein, der die Erde einmal wirklich zerstreiben wird. Also diese Kräfte kommen von dort und das sind nicht mehr wirklich also physische Kräfte, sondern das sind eigentlich geistige, die dann aber ins Physische hinüberwirken. Wir könnten einmal diese Schichtung der Erde, wie sie unter Steiner schildert, genauer anschauen. Das könnte man machen. Da wird das sehr genau geschildert. Ja, diese innerste Schicht wird überhaupt der Zersplitterer genannt. Das ist der eigentlich alles zersplittert. In der Imagination erscheint es dann so, dass alle Dinge einmal unendlich vervielfältigt erscheinen. Und das ist aber letztlich die Kraft, die alles Physische zerlegt, die alles aufeinander treibt, die alles in Einzelheiten zerlegt. Und wenn wir heute etwa von Atomen sprechen, ob es es gibt oder nicht, das ist immer die Frage, was man darunter versteht. Insofern, es gibt sie als Kraftzentren immerhin. Und als Kraftzentren sind sie, ja, der Steiner schildert das einmal, was sind Atome eigentlich? In gewisser Weise sind sie ein vervielfältigtes Abbild eines früheren kosmischen Zustandes. Das heißt, also wir haben jetzt die Erdentwicklung, vorher war die alte Mondenentwicklung, von der wir schon öfter gesprochen. Und dazwischen war ein geistiger Zustand, diese alte Mondenentwicklung ist vorbei. Aber wie damals dieser ganze Mondenkosmos gebaut war mit seiner Umwelt, das lebt im Kleinen jetzt in dem, was man als Atom bezeichnen kann, als Geistesstruktur drinnen, aber vervielfältigt. Und diese Vervielfältigung hat etwas mit der Zersplitterung auch zu tun. Dadurch entsteht eigentlich sozusagen etwas, was früher ein ganzer Kosmos war, entsteht jetzt als materielles oder materiell erscheinendes Abbild, sagen wir mal so. Aber das wäre sehr weites Thema. Das kann man jetzt nur so in guten Worten schwer schildern, damit man sich intensiver damit beschäftigen kann, können wir mal angehen. Aber das heißt, nämlich wenn wir etwa zum Beispiel heute mit den atomaren Kräften oder sowas arbeiten, dann arbeiten wir mit Kräften, die eigentlich auf den alten Mondenkosmos zurückweisen oder auch noch früheres. Ja, das steckt dann auch noch dahinter, die alte Sonne, der alte Saturn, das steckt auch dahinter. Etwa wenn es um die Kernkräfte geht, ist etwas dahin, was sogar den alten Saturn zurückweist. Der ein reiner Wärmezustand war, und das ist, letztlich sind das verwandte Kräfte, die wir dann bei den Kernexplosionen herauslocken. Das locken wir eigentlich alte Saturnkräfte heraus. Das sind die Gesetzmäßigkeiten der alten Saturnkräfte drinnen. Und das heißt, aber das Böse hängt auch ja damit zusammen, dass Kräfte, die einmal gut waren, zur Unzeit herauskommen. Also wenn ich jetzt diese Saturnkräfte in die heutige Welt hereintransferiere und den falschen Ort in die falsche Zeit bringe, dann wirken sie böse. Damals waren sie gute, positive Kräfte. Wenn ich sie jetzt einfach in unsere Welt hereinversetze, dann wirken sie böse. Und in allem, was materielles Dasein ist, sind sozusagen, ich möchte sagen, potenziell alles das drinnen, was böse werden kann, wenn es da jetzt herauslocke zu sehr. Das ist eigentlich die gefrorene Vergangenheit, die uns heute zum Stolperstein wird. Die steckt da drinnen in der materiellen Welt. Im Grunde, das ist auch so ein gewisser Aspekt. Aber vielleicht schauen wir uns das nächste Mal, vielleicht ein bisschen das Erdinnere auch an dazu. Können wir ein bisschen schauen, wie das eben mit diesen neuen Ringkreisen Dantes übereinstimmt. Aber der Stein hat jetzt sehr oft darüber gesprochen, über das Erdinnere. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Vorträge, wo das ein bisschen deutlicher geschildert ist. Wenn wir uns das nächste Mal ein bisschen anschauen und die Verbindungen nehmen. Danke für heute.